Schön, euch zu sehen, liebe Geschwister. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich kann mich noch an unsere Gemeindefreizeit zusammen erinnern. Ist mittlerweile auch schon einige Jahre her, ne? Aber ist schön, manche von euch habe ich vom Gesicht her wiedererkannt. Mit dem Mundschutz ist natürlich ein bisschen schwieriger, sich wiederzuerkennen. Danke, Markus, und auch dir für das Schlagzeug und Klavierspielen. Ich habe Markus schon vorhin gesagt, man kann so und so Klavier spielen und ihr könnt dankbar sein, dass ihr Geschwister habt wie Markus und auch der Schlagzeuger, die ihre Gaben einsetzen für euch. So eine wunderbare Sache. Da kann man richtig mitwippen und auch mal aufstehen und Gott danken und ja, auch tanzen. Ist Gott gut alle Zeit? Ich glaube schon, ja, oder? Ja. Hat er versprochen, uns niemals zu verlassen? Ja. Und hält er seine Versprechen oder ist er ein Mensch? Er hält seine Versprechen. Und darauf können wir uns verlassen. Das Thema, ich möchte heute ein paar Dinge über Existenzängste und Überlebensstrategien sagen. Aber weil das auch ein ernstes Thema ist, möchte ich euch am Anfang eine kurze aufmunternde Geschichte erzählen. Als ich noch ein bisschen jünger war, wurde ich eingeladen zu einer Jugendevangelisation nach Gießen, in eine große Baptistengemeinde in Gießen, wo auch Professor Helge Stadelmann und auch etliche andere, die da an der Freien Theologischen Hochschule unterrichten, sind. Und ich habe dann am Sonntagmorgen durfte ich dann predigen. Und wenn man dann so verschiedene akademische Leute da sitzen hat, naja, so ein bisschen rutscht einem das Herz dann doch in die Hose oder man denkt so, ja gut, ne? Aber ist ja keine Prüfungssituation. Und es gab auch Geschwister, die haben mich da sehr ermutigt. Und dann habe ich am Sonntag gepredigt. Und als ich dann in der Predigt dann über Jesus sprach, wie er als Jude groß geworden war und mit 12 im Tempel den damaligen Professoren und Theologen imponierte mit seiner Erkenntnis, dann fragte ich so im Gottesdienst, was meint ihr, wo Jesus seine theologische Ausbildung gemacht hat? Natürlich in Wiedenest, habe ich gesagt, weil ich in Wiedenest die Ausbildung gemacht habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da schon einiges an Gelächter da war, weil die natürlich in Gießen mit der Freien Theologischen Hochschule sehr verbunden sind. Ja, die ganze Situation um Corona hat vieles in unserem Leben durcheinander gebracht, auch unsere Gemeinden. Manches Geschäft, was bis dahin vielleicht gut lief, hat sich aufgelöst. Firmen haben Kurzarbeit angemeldet. Wir hatten eine Phase, wo es jetzt wieder besser ging. Jetzt geht wieder die Angst nach oben, auch die Inzidenzzahlen. Aber Gott sei Dank ist es doch nicht ganz so krass, wie manche vielleicht denken, wenn man die reinen Zahlen anschaut. Und trotzdem, manche haben sogar ihre Arbeit verloren, manche Firmeninsolvenz und auch private Insolvenzen mussten angemeldet werden. Und trotzdem gab es immer wieder finanzielle Hilfen vom Staat, kurzfristige Auszahlungen und Übergangshilfen. Was aber die ganze wirtschaftliche Pandemiesituation oft in uns ausgelöst hat, das sind auch Existenzängste. Ja, geht es weiter? Ja, mit der Firma, wo ich arbeite. Und sicherlich haben auch von uns einige dann sich die Fragen irgendwann gestellt, ja, werde ich überleben? Werden wir die Krise finanziell überwinden? Wenn wir unsere Wohnung oder unser Haus weiter abzahlen können? Wird das Kurzarbeitergeld für Miete und Nebenkosten reichen? Und auch für mich war letztes Jahr und auch dieses Jahr immer wieder ziemlich herausfordernd, weil etliche Dienste auf einmal abgesagt worden sind. Ja, ich habe den Eindruck gehabt, dass viele Gemeinden keinen Mut mehr haben, an Wochenende oder eine Evangelisation zu machen oder überhaupt was Längeres. Und der Druck für mich als Familienvater und Ehemann stieg. Und die Frage war auch für mich, wie geht es weiter? Ich fand es schon auch für mich ganz persönlich herausfordernd, weil der Druck für mich als Familienvater und Ehemann stieg. Und auch für unser Missionswerk IAM, wir sind ja ein Gemeindegründungsmissionswerk, Internationale Arbeitsgemeinschaft Mission, haben ja 12, 13 Gemeindegründungen, ich bin der einzige Evangelist. Aber da war auch die Frage, wie kommen wir durch? Und ich muss sagen, dass wir erlebt haben, dass Gott uns immer wieder gesegnet hat, auch dass Menschen Sonderspenden gemacht haben oder Gemeinden. Und das ist ein großes Geschenk. Aber in mir machte sich zum Teil auch Wut und Unverständnis breit über manche Maßnahmen, Einschränkungen, die sich für mich zum Teil widersprachen oder zu spät kamen. Und in dieser Zeit wandte ich mich immer wieder an Jesus. Und er erinnerte mich daran, wie er uns in der Vergangenheit so viele Male geholfen hat, dass er uns auch über viele Jahre schon auch als Familie durchgetragen hat. Und er hat mich auch erinnert, dass wir einen Freundeskreis haben, dass wir Menschen haben, die sagen, Mensch, Ralf, und ihr als Familie, ihr seid uns wichtig. Wir beten für euch, wir unterstützen euch auch finanziell. Und das gab mir Trost und Hoffnung, als ich daran gedacht habe. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, zwei Podcasts zu erstellen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch nicht. Das ist einfach eine Homepage, wo man oder eine App, wo man verschiedene Nachrichten oder Sprachnachrichten oder Geschichten einfach anklicken kann und dann hören kann. Und das hören doch relativ viele Leute, die auf dem Weg sind zur Arbeit oder im Auto und so weiter. Ich habe zwei Podcasts gestartet über Podiget. Das ist ein Anbieter. Einmal Ralf spricht und da geht es darum, dass ihr evangelistisch, missionarisch ermutigt werdet, voranzugehen. Und da erzähle ich einfach, was ich mit Gott und mit Menschen erlebe, mit Jesus und mit Menschen erlebe. Ich habe einen anderen Podcast angefangen zu starten, einen evangelistischen, der heißt Ralf spricht, Gott spricht heute zu dir, auch über Podiget. Und ich habe die Karten zum Auto vergessen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meine Karte noch bekommen oder auf meine Homepage gehen, ralfsteinhardt.de. Da findet ihr mehr Informationen. Und auch einen YouTube-Kanal, wo ich einige Predigten dann online gestellt habe und so weiter. Aber ich habe dann auch irgendwann eine Idee bekommen von Gott. Und das war echt schön. Ich habe ja noch einen kleinen Minijob bei der Lebenshilfe. Ich mache ein paar Nachtschichten im Monat in einer Behinderten-WG. Und ich habe dann kam irgendwann ja die Nachricht, hier Desinfektionsmittel könnte knapp werden und so weiter. Dann habe ich gesehen, was wir für Kisten von Apotheken bekommen haben. Und ich habe mir das so angeschaut, was da so drin ist. Und habe mir dann angeschaut, was die WHO hat ja zwei so Rezepte ins Internet gestellt, wie man relativ leicht und selbstständig gutes Desinfektionsmittel herstellen kann. Und so habe ich angefangen zu mischen in meinem Keller. Ich habe dann gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ob ich die Sachen bestellen kann. Ich konnte alles bestellen. Ich habe Ethanol bestellt, ich habe Aloe Vera Saft bestellt, Glycerin, was da auch reinkommt, ja, ein bisschen Wasserstoffperoxid und habe dann angefangen zu mischen. Habe meinen afghanischen Freund so dazu genommen. Und mittlerweile habe ich über 1400 Liter gemischt. Das ist im Keller. Ich habe teilweise Gemeinden auch ausgestattet, dass sie 5 oder 10 Liter Gebinde bekommen haben gegen Spende. Und weil das trocknet die Haut nicht aus. Also da ist Glycerin drin, 4%, 10% Aloe Vera Saft und Ethanol. Es riecht, aber nach einer Minute riecht es auch nicht mehr. Und ich habe mich einfach ein bisschen geärgert, dass manche auch da so einen Reibach gemacht haben. Aber ich habe dann kleine Fläschchen auch bestellt, 100 Milliliter Fläschchen. Und dann habe ich zwei Aufkleber drauf gemacht, einmal die Inhaltsangabe. Ich habe noch eine Rechtsanwältin angerufen, was ich da so draufschreiben sollte. Aber dann die Inhaltsangabe und einen zweiten Aufkleber, wo drauf steht, dass Jesus das schlimmste Virus besiegt hat. Die Sünde, die Schuld, die uns von Gott trennt. Und ich habe tausende von diesen Fläschchen, habe ich verschenkt, beziehungsweise auch über Gemeinden weiter verteilt. Und ich habe mich gefreut, ich habe noch nie ein evangelistisches Werkzeug gehabt, wo ich keine einzige negative Reaktion hatte. Also ob wir das von Haus zu Haus gemacht haben, in Oberndorf am Neckar, in Frankfurt in der Innenstadt oder wo auch immer oder bei uns in der Gemeinde, was höchstens dann mal öfters kam, ja, wir sind so gut eingedeckt und so weiter. Ich habe gesagt, Mensch, so ein gutes Desinfektionsmittel, testen Sie es mal, das ist richtig gut. Und darüber habe ich übrigens auch mehr Kontakte noch bekommen zu meinen Nachbarn. Ich bin dann einfach mal rumgelaufen, habe die verschenkt, habe dann einen alten Mann kennengelernt, der jetzt 80 geworden ist und Heinz heißt. Und ich habe ihn und seine Frau dadurch kennengelernt. Ja, und ich habe dem ein paar Mal im Garten geholfen und dann hat er jetzt, und jetzt beschenkt er mich dauernd, wenn es irgendwie geht, mit Holz für meinen Ofen. Manchmal steht er sogar fast jeden Tag vor der Haustür. Wir haben ein schönes Verhältnis. Er sagt, du bist mein Freund. Ja, der hat es noch geschafft, über die Mauer so in Berlin zu kommen. Aber hat nicht ganz so guten Anschluss in unserer Stadt gefunden, in Olpe. Und naja, gut, er hat auch angefangen, Bäume der Stadt zu beschneiden und mich mit Holz zu beschenken. Ich sagte, Heinz, lass das sein, das gibt Ärger, das darfst du nicht. Ja. Aber es ist schön und es ist sehr, sehr interessant, wie er auch zu mir sagt. Ich habe natürlich öfters mit ihm über Jesus geredet, dass er sagt, ey Ralf, ich kann damit so wenig anfangen, ich bin so nicht groß geworden. Ja, und dann aber trotzdem die Geduld zu haben, ab und zu für ihn zu beten, mit ihm darüber zu reden. Mit seiner Frau habe ich auch schon gebetet. Aber es ist spannend, das auch auszuhalten, dass manche ihren Weg auch gehen müssen. Und ich weiß ja nicht, wie alt er wird, aber ich hoffe, dass er Jesus noch kennenlernt. Der erste Gedanke zu dem Thema Existenzängste und Überlebensstrategien, der heißt, Existenzängste können unser Vertrauen in Jesus Christus erschüttern. Manchmal fragen wir uns dann, Mensch, hat Gott noch alles unter Kontrolle? Sieht er uns, wenn ich in persönliche Krisen komme, wenn ich Krankheiten bekomme, die ich nicht erklären kann oder die mir große Angst und Sorge bereiten? Oder hat er uns vergessen? Im Alten Testament gibt es eine Frau, die in eine existenzbedrohliche Lage kommt und ihre Herrin bekommt einfach keine Kinder und sie selbst ist ihre Sklavin. Und eines Tages schickt ihre Herrin sie zu ihrem Ehemann, um ihn zu heiraten und einen Erben mit ihm zu zeugen für ihre Herrin. Von wem rede ich? Ich habe das gerade vielleicht schon kurz gesehen, von Hagar. Ich rede von Hagar und von Ismael. Und ich bitte euch selber, dass ihr heute Nachmittag nochmal euch die Bibel zur Hand nehmt und 1. Mose Kapitel 16 und 21 lest. Ich kann jetzt nicht den ganzen Bibeltext vorlesen. Aber es ist eine beeindruckende Geschichte, wie Gott handelt. Sarah verlor irgendwann die Geduld, um auf Gottes Zusage warten zu können. Obwohl Gott Abraham versprochen hatte, Nachkommen wie die Sterne am Himmel zu bekommen. Ja, natürlich, Abraham war mit 85 und Sarah mit 75 schon hoch betagt. Und in dem Alter, auch heute, bekommt man da in der Regel keine Kinder mehr. Schon längst nicht mehr. Aber weil Sarah nicht mehr warten kann, schickt sie ihre Sklavin zu Abraham und tatsächlich, sie wurde schwanger. Danach hing aber der Haussegen schief, weil Hagar nun auf Sarah herabsah. Man hat ja damals alles, was man erlebt hat, also ob man eine gute Ernte hat oder eine schlechte Ernte, ob man, egal was man erlebt hat, man hat alles immer in direkter Beziehung zu Gott gesetzt. Und deswegen war es für viele Menschen eigentlich klar, Sarah muss irgendwas falsch gemacht haben in ihrem Leben. Dass Gott sie nicht segnet, dass sie keine Kinder bekommt. Aber Gott hat hier ihren Glauben auf die Probe gestellt. Und jetzt schickt sie ihre Sklavin, ihre Dienerin, eine ägyptische Dienerin Hagar zu Abraham. Und sie wird tatsächlich auch relativ schnell schwanger. Aber dann fängt Hagar an, auf Sarah herabzusehen. Guck mal, dich hat Gott nicht gesegnet. Du hast kein Kind gekriegt. Ja, ich bin ein paar Mal mit Abraham jetzt vielleicht so zusammengekommen und schon bin ich schwanger. Was hast du falsch gemacht? Rechtmäßig war es zu damaliger Zeit üblich und auch möglich, dass eine Sklavin für ihre Herrin ein Kind zur Welt bringt. Quasi als Leihmutter kann man übrigens heute auch machen, man muss da nur ein bisschen Geld bezahlen. Aber es gibt tatsächlich Frauen, die dafür zur Verfügung stehen. Rechtlich war es Sarahs Kind, aber die leibliche Mutter war und blieb Hagar. Und das wertete Hagar als Frau so natürlich enorm auf. Und jetzt dachte Hagar, sie könnte jetzt auf Sarah herabsehen. Das war natürlich nicht richtig und sehr schwierig für Sarah, die sehr darunter litt, kein Kind bekommen zu haben. Und dann schikanierte Sarah Hagar so massiv, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat und geflohen ist. Und auf einmal befand sie sich in der Wüste. Der zweite Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, eigene Fehler können uns in massive Existenzschwierigkeiten bringen und Ängste fördern. Wisst ihr, Hagar hat es eigentlich bei Sarah und Abraham gut gehabt. Ihre Herrin war die Frau von einem sehr vermögenden Mann, schon damals war Abraham überaus vermögend. Er hatte unglaublich viele Herden von Tieren und viele, viele Diener. Und von daher fehlte es ihr wahrscheinlich auch an nichts. Aber durch das Herabsehen auf ihre Herrin hat sie sich es mit ihr verscherzt. Und von nun an hing der Haussegen schief. Es gab einen Bruch in der Beziehung der beiden Frauen. Und Sarah rächte sich an Hagar, indem sie ihr die untersten Arbeiten gab und sie damit demütigte. Und jetzt habe ich einen Punkt, der heißt PZH-Parallelen zu heute. Kennst du das auch? Dass auch wir, fromme, gläubige Menschen, es anderen Menschen echt schwer machen können, an Jesus zu glauben. Wir machen auch als Christen Fehler. Immer wieder. Das kriege ich ja in meinem eigenen Leben mit, auch im Leben anderer. Aber der Unterschied, den wir als Christen haben, wir können uns hoffentlich entschuldigen. Ich hoffe, du kannst dich bei deinem Kollegen entschuldigen auf der Arbeit. Ich hoffe, du kannst dich bei deinen Nachbarn vielleicht entschuldigen, dass du wieder mal ausgerastet bist. Das zeichnet uns doch aus, auch als Christen, dass wir um Vergebung bitten dürfen, dass wir Menschen um Verzeihung bitten dürfen. Wir sehen manchmal selbstgerecht und mitleidig auf andere Menschen herunter, die Jesus nicht kennen. So nach dem Motto, du armes Würstchen. Klar, du hast Jesus nicht. Ich habe Jesus. Aber du nicht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir den Menschen um uns herum auf Augenhöhe begegnen. Wir können auch von Nichtchristen was lernen. Wir meinen vielleicht noch, wir wären besser. Wir sind nicht besser, wir sind besser dran. Aber besser sind wir nicht als andere Menschen. Gott liebt alle Menschen. Vielleicht spielen wir uns als Besserwisser auf und erreichen die Menschen so in unserer Umgebung nicht mehr. Ich lernte mal eine Frau kennen bei einem kleinen Firmenumzug, wo ich mitgeholfen habe, spontan. Und diese Frau, die erzählte mir, dass eine frühere Arbeitskollegin von ihr, die zu einer Freikirche gehörte, immer wieder beim Chef saß und über die anderen in der Firma schlecht redete. War das ein Vorbild? War das ein Zeugnis für Jesus? Nein. Und ich habe mich dann stellvertretend für das Verhalten dieser Schwester im Herrn entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Das ist nicht richtig gewesen. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, jetzt hast du auf jeden Fall eine gute Erfahrung mit einem Christen gemacht, ne? Weil das war noch eine spezielle Situation. Ich habe einen Mann in Darmstadt kennengelernt, der eine kleine Firma hatte und habe den dann kennengelernt. Und als ich dann mal wieder in der Nähe war, habe ich ihn angerufen, ob wir uns auf einen Kaffee treffen können. Und er sagte, nee, geht gerade nicht. Wir ziehen gerade als kleine Firma um. Er hat so eine kleine Firma mit 5, 6 Leuten. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir mal die Adresse, vielleicht kann ich euch helfen. Und dann bin ich hingefahren und habe geholfen, ab mittags ungefähr. Und diese Frau sagte dann so zu mir, du musst ja ein guter Freund von unserem Chef sein, dass du extra hier vorbeikommst und uns hilfst. Sag ich, ich bin kein guter Freund von eurem Chef. Ja, warum hilfst du denn jetzt hier? Ja, ich wollte einfach hier mithelfen und ich liebe Gott und Jesus und ja, wollte einfach eurem Chef helfen. Und dabei hat sich dann dieses Gespräch entwickelt. Wenn wir Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht auf gleicher Augenhöhe mit Respekt begegnen, werden sie das Evangelium von Jesus nur schwer annehmen können. Und unsere Haltung, die wir haben, unsere innere Haltung spielt eine große Rolle. Zurück zu Hagar. In der Wüste und als Frau alleine war Hagar ziemlich aufgeschmissen, ohne einen Mann, der sie beschützt. Aber sie hatte einen Plan. Sie war auf dem Weg nach Schur. Und schon hier beim ersten Mal in der Wüste erlebte Hagar eine nicht einfache Zeit. Sie konnte einfach nicht mehr und war geflohen. Aber Gott ist da. Und das ist beeindruckend. Er spricht durch den Engel des Herrn zu ihr. Und somit kommen wir zum dritten Gedanken. Eigene Fehler halten Gott nicht davon ab, uns wieder an den richtigen Weg zu erinnern. Gerade in existenziellen Schwierigkeiten möchte und kann uns Jesus Christus begegnen, weil wir merken, wir haben nichts mehr in unserer eigenen Hand. Wir können uns nicht auf unsere eigene Kraft, auf unsere Intelligenz, auf unser Vermögen verlassen. In Krisen bricht erstmal alles zusammen. Aber Krisen sind in der Regel die Zeiten auch in unserem Leben, wo wir eigentlich am meisten im Glauben wachsen. Und wir wünschen, keiner wünscht sich Krisen in seinem Leben. Keiner wünscht sich, dass die Ehe bröckelt, dass es vielleicht auf Messerschneide steht. Keiner wünscht sich, von heute auf morgen arbeitslos zu werden oder irgendwelche großen Verluste zu erleben oder eine schwere Krankheit zu haben. Und trotzdem, wenn man viele ältere Menschen mal fragt, wo sie am meisten in ihrem Leben gewachsen sind, dann ist das in der Regel, waren das in den Krisenzeiten, wo man auf die Knie geht, wo man Gottes Gegenwart sucht. Und das tun wir, weil wir merken, ich habe nichts mehr selber in der Hand. In der Wüste hatte sie dann eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und da hören wir jetzt mal rein, 1. Mose 16 ab 7b. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viel Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann, denn du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Daraufhin geht Hagar tatsächlich wieder zurück zu ihrer Herrin, auch wenn Ismael nicht der Sohn der Verheißung ist, das ist Isaak. Aber obwohl er nicht der Sohn der Verheißung ist, hat Gott ihn und seine Mutter dennoch im Auge und segnet ihn wegen seinem Vater Abraham. Für mich als Evangelist ist das natürlich ein klarer Hinweis auf das Heil der Welt durch Jesus Christus. Und zwar für die ganze Welt, für alle Menschen, auch für die Nachkommen Ismaels. Das Evangelium und das Heil der Welt kommt nicht nur den Juden zugute, es kommt sogar auch uns. Wir sind ja eigentlich auch Heiden. Kommt auch uns zugute. Aber wir konnten Christen werden, weil Menschen sich auf den Weg gemacht haben, hierhin zu uns und uns von Jesus erzählt haben. Und es ist enorm interessant, wie viele Menschen, Nachfahren von Ismael, in dieser Zeit heute zum Glauben kommen an Jesus. Ich durfte das letztens selber erleben. Ich habe einen guten Freund kennengelernt, einen Afghanen, der lange Zeit in einem Asylheim, in einem Container gewohnt hat und wirklich Arbeit gesucht hat, auch gefunden hat, aber große psychische Nöte hatte, weil er als Geduldeter konnte es ihm eigentlich immer passieren, dass er fast jeden Tag abgeschoben wird nach Afghanistan. Und die Angst, die sitzt in ihm drin bis heute, obwohl er Arbeit hat, obwohl er Sozialabgaben macht, auch für unsere Gesellschaft, und trotzdem macht ihm das große Angst und große Not. Und er hat mir bei verschiedenen Projekten, handwerklichen Projekten geholfen. Und ich habe aus jedem Problem, wenn ich gemerkt habe, ich komme ja nicht mehr weiter, habe ich aus jedem Problem ein Gebet gemacht. Und er hat dann zu mir gesagt: Ralf, du betest immer, du betest immer. Und weil er mich lieb gewonnen hat, hat er auch Jesus lieb gewonnen. Und er betet tatsächlich zu Jesus und glaubt an Jesus. Und in Attendorn, in einer Gemeinde, in einer Brudergemeinde, wo ich öfters gepredigt habe, da ist er jetzt hingezogen. Wir konnten konnte ihm helfen, eine Wohnung, eine kleine Wohnung zu finden. Er konnte nochmal die Arbeitsstelle wechseln und er geht regelmäßig in diese Gemeinde und folgt jetzt Jesus nach. Und das ist ein Riesengeschenk. Das ist etwas, was man nicht machen kann. Wenn ich es machen könnte, ich würde es total gerne machen. Aber man kann es nicht machen. Ja, ich habe auch anderen Menschen von Jesus erzählt, habe mich auch um andere Syrer mal so gekümmert, eine ganze Zeit lang. Und am Ende hatten wir doch kein Interesse, ja, Jesus nachzufolgen. Das ist herausfordernd. Parallelen zu heute, PZH. Auch wir machen Fehler, wir treffen falsche Entscheidungen. Aber Jesus erinnert uns an seinen Weg für uns durch sein Wort, Predigten in der Gemeinde, durch Hauskreisabende, durch Andachten, durch Träume. Und meine Frage an uns heute Morgen ist auch, bist du offen, dich korrigieren zu lassen von Jesus, Buße zu tun und umzukehren? Oder läufst du immer noch vor deinen Problemen und Herausforderungen weg? Oder stellst du dich ihnen und übernimmst Verantwortung mit Gottes Hilfe? Hagar hat sich von Gott ansprechen lassen und ist umgekehrt, obwohl ihr das bestimmt sehr schwer gefallen ist. Danach, dann später, geschieht aber doch noch das Wunder und Sarah wird mit 90 Jahren Mutter und bekommt Isaak. Das war wirklich ein absolutes Wunder. Also wenn wir uns das heute vorstellen, wir kennen ja auch ältere Menschen, dann ist das schon ein Ding, wenn eine 90-Jährige sogar noch ein Kind bekommt. Und sie bekommt dann den Isaak, den Sohn der Verheißung, auf den Abraham und Sarah viele Jahrzehnte gewartet hatten. Aber Gott hatte es ja auch versprochen. Aber spätestens jetzt musste Sarah dämmern, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Dass sie Abraham zu Hagar geschickt hat. Aber später, als Isaak nicht mehr gestillt wurde und Sarah Ismael beim Spielen sah, machte sie sich so ihre Gedanken. Und sie beobachtete, wie Ismael, der damals so um die 14 war, sich über den Isaak, den kleinen Jungen, lustig machte. Da war der Ofen aus. Obwohl das bei einem Teenie mit 14 durchaus normal ist, dass man mal Quatsch macht, dass man sich über andere lustig macht, auch über seine eigenen Geschwister, das ist ja nichts Unnormales. Aber nein, daraufhin beschloss Sarah, dieser Ismael sollte nicht miterben von dem großen Besitz von Abraham. Und sie bedrängte Abraham, Hagar und Ismael zu verstoßen. Was für eine Dramatik. Was für eine menschliche Katastrophe. Und schweren Herzens tut das Abraham am nächsten Tag, aber mit der Zusage Gottes, dass er sich um Ismael kümmern wird und durch ihn auch ein großes Volk entstehen wird. Auch wenn das für uns unbarmherzig klingt, war das Gottes Wille und Abraham fiel das ungemein schwer. Deswegen begegnet ihm Gott nochmal im Traum in dieser Nacht. Auch hier wollen wir nochmal in das Wort Gottes hineinhören. 1. Mose Kapitel 21 ab Vers 14. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Hagar war hier in einer aussichtslosen und lebens- und existenzbedrohlichen Lage, obwohl sie im Groben in dem Moment nichts dafür konnte. In einer Wüste kann man in der Regel nicht länger als einen Tag ohne Wasser überleben. Ich glaube, sie erlebte eine massive existenzbedrohliche Situation, ein traumatisches Erlebnis. Von jetzt auf gleich fiel ihre ganze Hoffnung für die Zukunft zusammen. Ihr Sohn würde nichts erben von dem Riesenreichtum, den Abraham hatte. Sie verlor ihren Rentenanspruch in der wohlhabenden Sippe von Abraham. Sie erlebte sicherlich an diesem Morgen einen massiven depressiven Schub. Ja, sie war wahrscheinlich gerade dabei, Müsli zuzubereiten und dann kommt Abraham und sagt, hier, Wasser, ein bisschen Brot, ich verstoße dich. Du musst gehen. Sie war verwirrt und lief verwirrt mit ihrem Sohn in der Wüste von Beersheba umher. Verwirrt und verzweifelt. Beim ersten Mal hatte sie wenigstens einen Plan, Richtung Schur zu gehen. Und jetzt geht sie wirklich davon aus, dass zumindest ihr Sohn demnächst in der Wüste stirbt. Und deswegen legt sie ihren schwach gewordenen Teenie-Jungen unter einem Busch und geht 100 Meter weiter, um ihn nicht mehr jammern zu hören. Es ist eine herzzerreißende Situation. Sie hatte am Ende diesen 14-jährigen Jungen sogar getragen, weil er zu schwach geworden ist. Doch Gott hat die beiden nicht vergessen. Gott hört Ismael schreien und er sieht die Verzweiflung Hagars. Der vierte Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, ist: Gott lässt Hagar und auch uns in existenz- und lebensbedrohlichen Situationen nicht allein. Ich nehme uns da nochmal mit in den Bibelvers, 1. Mose 21, Vers 17 dann. Da heißt es dann: Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu: Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen, sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze, er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Wenn Gott sich um einen Jungen und seine Mutter kümmert, auf die er eigentlich keine Verheißung gelegt hatte, weil von Ismael nicht das auserwählte Volk entstehen sollte, um wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Um wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Manche von uns kamen durch Corona auch in existenzielle Not, obwohl sie eigentlich nichts dafür konnten. Hat uns Gott geholfen oder hat er uns vergessen? Wird er uns helfen, einen Weg durch diese Zeit gehen zu können? Auf jeden Fall. Dürfen wir uns auf die Leitung Gottes durch den Heiligen Geist verlassen? Auf jeden Fall. Auch viele von uns hatten starke existenzielle Ängste wie Hagar und waren verzweifelt. Aber wird er uns aufgeben? Wird Jesus uns verlassen? Nein, niemals, egal wie die Weltsituation ist. Und gegenüber den wirklich schwierigen Krankheiten, die wirklich tödlich sind, wenn man sich ansteckt, ist Corona eigentlich ein Witz, weltweit gesehen. Zumindest wir in Deutschland können Gott danken, dass es doch so mild läuft. Und dass über 90-95% einen sehr, sehr milden Verlauf haben. Gott wusste schon vorher, was mit Hagar und Ismael in Zukunft passieren würde. Jesus wusste auch, dass uns dieses Thema mit der Pandemie, mit der Corona 2020, 2021 und auch 2022 beschäftigen würde. Und dass für viele eine echte Herausforderung werden würde. Und der fünfte Punkt soll eine echte Ermutigung für uns sein. Das ist übrigens mein Freund Hafiz, der afghanische junge Mann, der Jesus gefunden hat. Und ihr denkt vielleicht: Mensch, ich habe auch einige schlimme Sachen jetzt erlebt oder Ängste, Sorgen kamen hoch wegen Corona. Er hat eine Schwester, die hat 7 Kinder, ist mit einem Arzt verheiratet. Und er hat noch einen Bruder, der hat 3 Kinder. Und als die Taliban von jetzt auf gleich ja relativ schnell Afghanistan wieder eingenommen haben, haben die Taliban angefangen zu säubern, Menschen umzubringen, die für die Regierung oder für die Armee gearbeitet haben. Und sein Schwager, der Arzt ist, der hat auch der Regierung teilweise geholfen oder auch Soldaten medizinisch betreut. Und dann war der Mann auf einmal ein paar Tage weg, der Arzt. Und nach 2 Wochen haben sie ein Paket bekommen und das war der eigene Ehemann, der vor der Haustür lag in einem Leichensack. Das ist eine Katastrophe. Mit 7 Kindern. Das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Und auch sein Bruder, die Taliban haben angefangen, ihn zu suchen. Er musste immer wieder fliehen. Es ist wirklich eine große Not. Und trotzdem konnten wir immer wieder für ihn und auch seine Schwester und für seinen Bruder haben wir gebetet. Auch seine Schwester, in der Anfangszeit, als die Taliban kamen, kam sie auf der Straße in einen Kugelhagel, ist sie hineingegangen und eine Kugel hat sie gestriffen, hier an der Seite. Sie hatte eine relativ große Narbe jetzt davon, war auch ein paar Tage im Koma, aber sie hat es überlebt. Und ich habe gesagt, guck mal, wir haben für sie gebetet, für deine Schwester und auch für deinen Bruder. Wir wissen nicht, der Schwager ist trotzdem umgekommen und trotzdem wollen wir an Gott festhalten, wir wollen an Jesus festhalten, wir wollen weiter für deine Schwester beten. Und jetzt hat zumindest der Bruder es geschafft, in den Iran zu fliehen und hat dort eine günstige Wohnung bekommen, aber hat auch viele Sorgen, viele Probleme. Wie kann es weitergehen? Der 5. Punkt, der uns ermutigen soll, was das Wirtschaftliche und Sorgenmachen angeht, ist, in Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht. Und Existenzängste sollten für uns als Christen keine Rolle spielen, denn wir gehören Gott selbst. Wisst ihr, als Christen wissen wir doch, dass ich existiere, weil Jesus Christus mich wollte. Und ich weiß, alles, was ich habe und besitze, gehört ihm. Meine Schönheit, meine Intelligenz, mein Besitz. Ich bin am Ende nur ein Verwalter von dem, was Gott mir geschenkt hat. Ich bin nur ein Verwalter, was Jesus mir gegeben hat. Und wenn er es zulässt, dass ich schon früher als gedacht ihm begegnen darf, dann darf ich im Frieden heimgehen. Das sagen wir ja, wenn Geschwister von uns sterben, dann sagen wir, sie sind heimgegangen zu Jesus. In Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht. Die Privatinsolvenz wurde von 7 auf 3 Jahre verkürzt. Und wir müssen uns manchmal auch fragen, was ist denn das Schlimmste, was uns passieren könnte? Das Schlimmste, was passieren könnte, wirtschaftlich, wäre ein wirtschaftlicher Untergang. Oder auch für uns persönlich vielleicht. Aber Gott sei Dank gibt es Hartz IV oder Arbeitslosengeld I. Es ist nicht prickelnd, damit zu leben. Wir haben als Familie vor etlichen Jahren auch mal eine Zeit lang davon leben müssen. Aber viel schlimmer kann es in Deutschland nicht kommen. Und deswegen wollen ja so viele Leute auch nach Deutschland kommen, weil wir ein gutes Sozialsystem haben, ein gutes Gesundheitssystem, was leider abnimmt, aber immer noch gut ist. Und weil man weiß, auch selbst wenn du deine Arbeit verlierst, du wirst zumindest irgendwie über die Runden kommen, auch wenn es nicht einfach ist. Und körperlich, klar, es kann passieren, dass wir vielleicht eine Delta oder keine Ahnung, was es da für Corona-Varianten gibt. Und wenn es ganz dumm läuft, dann könntest du auch sterben. Aber als Kinder Gottes dürfen wir wissen, das Beste kommt noch. Mit Gott selbst die Ewigkeit zu verbringen, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Aber leider helfen uns manche Gottesbegegnungen oder Gebetserhörungen der Vergangenheit in der aktuellen Existenzkrise nicht wirklich weiter. Wir können uns an die Vergangenheit erinnern, aber wir stecken jetzt in der Not und wir brauchen Gottes Hilfe jetzt, also in der Gegenwart. Und wir sind leider sehr vergesslich. Deshalb möchte ich zum Schluss uns noch 5 hilfreiche Tipps für Existenz und für Krisenzeiten geben. Das Erste, ich möchte dich ermutigen, auch ob du Mann oder Frau bist, anzufangen, Tagebuch zu schreiben. In meinem Tagebuch, wenn ich anfange reinzuschreiben, dann schreibe ich als Erstes, lieber Herr Jesus Christus. Das sind Gebete. Aber das sind Gebete, wo ich Gott mein Herz ausschütte, wo ich ihm für die guten Sachen danke, wo ich ihm meine Sorgen, meine Probleme, meine Ängste offenbare, wo ich die runterschreibe. Aber auch immer wieder sehe, wenn ich dann ein paar Blätter weiter bin und dann so zurückgucke, wie Jesus mir geholfen hat, wie er Situationen verändert hat, wie er mir neue Hoffnung geschenkt hat und dass viele Sorgen am Ende haltlos waren und ich wieder lachen kann. Ich möchte euch ermutigen, ein Tagebuch zu schreiben, zu reflektieren, was du mit Jesus erlebst und es aufzuschreiben. Und später wirst du erkennen, wenn du es dir aufgeschrieben hast oder wenn du daran denkst, wie treu Jesus war und wie viel deiner Gebete erhört wurden und dass viele Ängste und Sorgen sich als haltlos erwiesen haben. Zweitens, schreib in nüchternen Zeiten ein Krisenpapier mit Verheißungen aus der Bibel, die du für dich selber angenommen hast. Ihr kennt das doch bestimmt auch, dass ihr die Bibel lest, dass ihr Verheißungen habt in den Psalmen, in den Sprüchen, im Neuen Testament, im Alten Testament, wo ihr merkt, Mensch, das gilt mir. Das hat mich Gott angesprochen. Sein Geist hat mich angesprochen. Halte diese Bibelverse fest. Ich habe heute ein Krisenpapier mit 3-4 Seiten, wo ganz viele verschiedene Bibelverse draufstehen. Und wenn es mir nicht gut geht, dann hole ich die raus. Und dann lese ich die. Weil ich daran festhalten will, was Gott über mich gesagt hat. Lies sie in Krisenzeiten laut vor. Halte dich an Gottes Wort und Jesus fest. Ein Bibelvers, der ein Goldstück sein kann für Krisenzeiten, ist zum Beispiel Römer 8, 38 bis 39. Die meisten von euch kennen diese Bibelverse. Ich lese sie uns dennoch nochmal vor. Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand, nichts und niemand, noch nicht mal der Tod, nicht mal schwere Krankheit, nicht mal echte Krisen in deinem Leben, nicht die tiefsten Depressionen können dich trennen, können dich scheiden von der Liebe Gottes. Ist das ein Goldstück in Krisenzeiten? Römer 8, 38 bis 39 ist ein Goldstück. Ist ein Goldstück in Krisenzeiten. Schreib es dir auf. Nichts und niemand, noch nicht mal du selber, kannst dich von Gottes Liebe trennen. Seine Liebe ist da. Er hat sich für dich entschieden. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist für dich gestorben und seine Liebe steht. Sein Ja über dein Leben steht und niemand und nichts kann dieses Ja durchstreichen. Noch nicht mal dein eigener Unglaube. Drittens, such die Gemeinschaft mit Freunden und lass für dich beten und sprich dich aus. Es gibt ja dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist ja verrückt. Wenn es einem nicht gut geht, und ich kenne das selber, dann will man eigentlich niemand sehen. Man will sich irgendwo verkriechen. Aber genau das ist das Falsche. Die Gefühle, die wir dann haben, ich will niemand sehen. Wir müssen dann Entscheidungen treffen, die genau dagegen sind. Gerade wenn es dir schlecht geht, sage ich dir, komm in die Gemeinde. Gerade wenn es dir schlecht geht, komm in den Bibel- oder Gebetskreis, zum Hauskreis. Geh dahin und ruf Menschen an, mit denen du beten kannst. Komm aus der Deckung heraus. Auch wenn du gefühlsmäßig niemanden sehen willst, nutz die Möglichkeiten, die wir haben, auch digital, um andere Menschen zu treffen. Und selbst wenn alles zugemacht wird, nutz WhatsApp, nutz Skype, telefonier mit Leuten, guck sie an. Es gibt ja heute so viele tolle technische Möglichkeiten. Viertens, wenn nichts mehr geht, bitte die Ältesten für dich zu beten. Das Neue Testament gibt uns einen ganz klaren Auftrag, dass wenn wir krank sind, wenn wir Hilfe brauchen, dass wir zu den Ältesten gehen sollen, dass wir für uns beten lassen sollen, dass sie uns salben sollen mit Öl. Geh zu den Ältesten, lass für dich beten und geh, vielleicht ist es auch nötig, zum Arzt zu gehen. Vielleicht bist du so verzweifelt, vielleicht geht es dir so schlecht, dass du dich krank schreiben lassen musst, dass du dem Druck des Alltages entfliehen kannst für eine gewisse Zeit. Quäl dich nicht unnötig herum, sondern lass dir helfen, vielleicht auch mit Therapie. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich Hilfe holt. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man auch eine Zeit lang vielleicht Medikamente nimmt. Fünftens, höre Predigten und Lobpreis an und lass dich ermutigen. Lass dich durch Lobpreis und Predigten, Andachten ermutigen. Der Evangeliumsrundfunk sendet ja digital. Man kann über digitale Radios ERF bekommen. Nicht alle Musik, die da gespielt wird, ist meine Musik. Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Geschmäcker. Aber was für ein Trost ist es und wie oft höre ich dann, mache ich das Digitalradio an, ERF, ich höre mir Predigten, ich höre mir Andachten an oder über YouTube oder was auch immer. Hört das an, kauft euch ein Digitalradio, schenkt es jemand, der verzweifelt ist, der depressiv ist, kauft dem ein Geschenk jetzt zu Weihnachten. Digitalradio, zeigt dem, wie das geht. Man kann auch bei ERF Direktradios kaufen, die haben dann so einen Taster, wo sofort auf ERF geht. Ansonsten ist es auch nicht schwierig, das hinzubekommen. Lasst euch ermutigen. Es braucht Menschen, die ermutigt werden sollen und können. Und du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche Lobpreislieder, Andachten, Predigten und so weiter hören. Lass dich ermutigen. Und zum Abschluss möchte ich die 5 Punkte gerne nochmal kurz wiederholen und dich einladen, heute Nachmittag dir den Bericht in der Bibel über Abraham, Sarah und Hagar nochmal selbst zu lesen. 1. Mose 16 und dann Kapitel 21 und am besten den ganzen Bericht von Abraham zu lesen. Aber schaut es euch nochmal an, lest es nochmal durch, geht es mit betendem Herzen nochmal durch. Der erste Gedanke war, Existenzängste können unser Vertrauen in Jesus Christus erschüttern. Zweitens, eigene Fehler können uns in massive Existenzschwierigkeiten bringen und Ängste fördern. Ja, wir machen manchmal auch eigene Fehler, blöde Fehler. Drittens, eigene Fehler halten Gott nicht davon ab, uns wieder auf den richtigen Weg zu erinnern. Viertens, Gott lässt Hagar und auch uns in existenz- und lebensbedrohlichen Situationen nicht allein. Fünftens, in Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht, zumindest wirtschaftlich. Brauchen wir uns Gott sei Dank im Moment wenig Sorgen machen. Und Existenzängste für uns als Christen sollte keine Rolle spielen, denn du gehörst Gott selbst. Wenn du dein Leben in Gottes Hand gelegt hast, dann gehörst du Jesus selbst. Du gehörst nicht mehr dir selber, sondern du bist ein Knecht, ein Diener von Jesus Christus und du gehörst ihm. Und dann am Ende habe ich noch die 5 hilfreichen Tipps, die ich dir nochmal kurz wiederhole. Erstens, schreib Tagebuch. Schreib auf, was du mit Gott erlebst. Zweitens, schreib dir in nüchternen Zeiten oder auch in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten, schreib ein Krisenpapier mit Verheißungen aus der Bibel, die du für dich im Glauben angenommen hast. Du wirst diese Blätter brauchen, weil wir immer wieder in unserem Leben Krisen erleben werden. Und du wirst diese Krisenblätter brauchen. Ja, spätestens wenn vielleicht deine Frau oder dein Mann stirbt vor dir. Spätestens wenn du vielleicht in Rente gehst, das ist für viele auch eine Riesenkrise. Ja, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Da muss man sich vorher schon Hobbys überlegen. Oder überlegen, Gott, wo kannst du mich später gebrauchen? Aber die Krisen in unserem Leben werden so oder so kommen. Und deswegen brauchen wir solche Blätter. Das war drittens, such die Gemeinschaft mit Freunden. Und lass für dich beten, bitte die Ältesten nach dem Gottesdienst oder separat für dich beten zu lassen und höre Predigten und Lobpreis an. Lass dich immer wieder ermutigen. Und das war auch heute Morgen mein Wunsch, dass du ganz persönlich ermutigt wirst, egal in welcher Situation du dich im Moment befindest. Jesus ist da, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht alleine lassen. Und nichts und niemand, Römer 8, 38, 39, kann ich von Gottes Liebe trennen. Amen. Vielleicht können wir gleich noch zusammen beten. Oder vielleicht machen wir das auch jetzt direkt. Lass uns mal aufstehen zusammen. Kurze Gebetsgemeinschaft, dass verschiedene vielleicht kurz drankommen können.